herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Liebe Zuhörende, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Zeppelin-Universität. Und heute habe ich eine Neuigkeit, ein Novum, etwas ganz Neues, ein neues Thema, ein neues Themengebiet. Und dazu habe ich mir einen tollen Kollegen von der Zeppelin-Universität eingeladen. Das ist der Dr. Fabian Sennekamp, unser Nachhaltigkeitsmanager. Hallo Fabian.
Hallo Michael, grüß dich.
Fabian, sag mal, was treibt dich denn gerade um an der ZU in Sachen Nachhaltigkeit?
Also da treibt mich natürlich immer ganz viel um. Wir haben ein großes Ziel. Wir wollen bis 2035 klimaneutral werden. Also da wird's nie langweilig. Und jetzt aktuell haben wir einige Veranstaltungen gehabt oder kommen noch. Wir haben letzte Woche eine Podiumsdiskussion gehabt zum Thema Sie brennen für die Mobilitätswende. Da hatten wir zwei Personen da, die in der Mobilitätswende arbeiten. Eine Alumna von uns und ein Referatsleiter vom Landesverkehrsministerium. Und wir haben heute, wo wir sprechen, einen Clean-Up-Day organisiert im Fallenbrunnen. Und dazu haben wir uns unsere Nachbarn und einen Partner ins Boot geholt. Und zwar ist die Schule in der Nachbarschaft dabei, die Swiss International School, unser Technologiezentrum, was auch in der Nachbarschaft ist. Und ein Partner, mit dem wir schon ganz lange zusammenarbeiten, nämlich Zeppelin Rental. Und ich bin hier nicht ganz alleine in diesem Raum. Ich habe nämlich den Kollegen von Zeppelin Rental noch eingeladen, den Dr. Markus Heidack, der dort für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich ist.
Hallo Fabian, hallo Michael.
Hallo. So, jetzt habe ich also zwei Nachhaltigkeitsmanager. Also ist nicht der korrekte Titel immer, aber es sind zwei Menschen, die sich damit beschäftigen, dass ihre Unternehmen nachhaltig werden. Nachhaltig ist so ein ganz großes Wort, das benutzt man in allen Ecken und Enden. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit an der Zeppelin-Universität genau?
Also Nachhaltigkeit hat normalerweise drei Dimensionen, auf die man da eingehen kann. Das eine ist die ökologische Nachhaltigkeit, also dass man nur so viele Rohstoffe entnimmt, wie nachwachsen oder wie man, wenn man das mit CO2 denkt, dass man eben nur so viel CO2 emittiert, dass es die Erde nicht schädigt. Und die zweite Dimension ist das Thema soziale Nachhaltigkeit, was ja auch dazu gehört. Und das, die dritte Dimension ist die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Also dass man auch finanziell nachhaltig wirtschaftet. Und diese drei Dimensionen spielen zusammen normalerweise.
Mhm. Und bei Zeppelin Rental?
Ja, da ist es natürlich ähnlich, nur natürlich im Kontext des Unternehmens. Vielleicht sage ich vielleicht ein, zwei Sachen zu Zeppelin Rental, damit man ein bisschen einschätzen kann.
Ja, super.
Wo
ja,
wir
gerne.
Unterwegs sind. Zeppelin, ja, das haben wir ja gemeinsam im Namen. Wir beschäftigen uns allerdings nicht mit der Lehre, wie ihr das macht, sondern wir sind ein Baudienstleister und wir haben da drei Säulen, auf die wir bauen. Also wir sind Maschinen- und Gerätevermieter, haben weit über 75.000 Maschinen und Geräte in unserem Portfolio. Wir kümmern uns auch um die temporäre Infrastruktur, das heißt, wir schauen, dass die Baustellen richtig abgesichert sind, wir besorgen auch den Strom für die Baustellen, Unterkünfte für die Leute auf der Baustelle. Wir kümmern uns auch um die Baulogistik, das heißt die ganzen Materialströme, welches Material kommt wann, um wie viel Uhr, wo, zu welchem Gewerk sozusagen, wer hat Zugang zur Baustelle. Also wir machen im Grunde alles, außer selber bauen, wir sind kein Gewerk. Und jetzt ist es natürlich auch so, wir haben uns klare Ziele gesetzt. Wir wollen bis 2030 klimaneutral werden. Der gesamte Zeppelin-Konzern, also Zeppelin Rental ist Teil des Zeppelin-Konzerns. Und wir haben alle dasselbe Ziel, bis 2030 eben die Klimaneutralität erreichen. Wir wollen auch über 30% unseres Frischwasserverbrauchs reduzieren, was wirklich auch eine große Herausforderung ist, mit sehr vielen Investitionen auch verbunden ist. Wir wollen unseren Strom reduzieren, also wir wollen überall aktiven Beitrag dazu leisten. Und gleichzeitig ist es auch so, jetzt wir sind Dienstleister, wie gerade gesagt, das heißt, wir haben ganz viele Kunden, die alle dieselben Ziele haben oder ähnliche Ziele. Auch die müssen nachhaltiger wirtschaften und sind natürlich auch wieder abhängig von Aufträgen. Ja, also Projektausschreibungen verändern sich, die Kriterien verändern sich. Und wenn man da eben mitspielen will in diesem großen Wettbewerb sozusagen, dann muss man eben die richtigen Lösungen bieten. Und das ist halt so im Großen so die Herausforderung, die wir haben. auch als CSR-Manager einerseits diese internen Maßnahmen umzusetzen und gleichzeitig aber auch extern zu denken, also was braucht der Kunde von uns, was können wir tun, um weiterhin ein sehr guter Dienstleister zu sein und quasi auch unsere Position zu stärken, also den wirtschaftlichen Aspekt auch mit reinzubringen. Ja.
Du darfst gerne weitermachen, gut. Fabian.
Jetzt haben wir uns Blicke zugeworfen.
Jetzt haben wir überlegt, wer stellt die nächste Frage, genau. Wir sitzen hier so auch schön mit Blick auf den Wald.
Wunderschön, ja.
Also vielleicht zur Zeppelin-Universität, was wir so aktuell an Themen haben. Also ich habe es schon angerissen, das große Ziel ist die Klimaneutralität bis 2035. Ich glaube, Zeppelin und die CZU vereinbart, dass wir das aus eigener Kraft so weit wie möglich schaffen wollen. Also, dass wir jetzt nicht einfach Zertifikate kaufen und sagen, dann sind wir innerhalb von ganz kurzer Zeit rechnerisch bei null mit den CO2-Emissionen. Wir haben zum Beispiel 2019 angefangen zu schauen, wo kommen die Emissionen her, berichten das dann auch jedes Jahr. Und da war am Anfang die Kurzstreckenflüge ein ganz großes Thema. Jetzt sind die Flüge sowieso teurer geworden. Der Flughafen Friedrichshafen hat auch nicht mehr so großes Angebot, was für uns jetzt an Zielen in Frage kommt. Deswegen hat sich sowieso das Flugverhalten geändert. Aber wir haben auch eine neue Reiserichtlinie seit einigen Jahren verabschiedet, dass wir sagen, in den Bereichen, wo wir bis zu 1,5 Stunden länger mit dem Zug unterwegs sind in Europa, da fahren wir mit dem Zug statt mit dem Flugzeug. Da ist das Fliegen ausgeschlossen. Funktioniert, glaube ich, auch sehr gut. Und wir haben tatsächlich damals auch sehr viele Kurzstreckenflüge gehabt. Also für die Flüge, weiß ich nicht, nach USA oder Asien natürlich, das können wir nicht vermeiden. Wir wollen ja auch den internationalen Austausch haben. Also wäre jetzt auch ein Ziel, wo wir Nachhaltigkeit gegenüber anderen Zielen abwägen müssen sozusagen. Und der internationale Austausch ist uns ja auch sehr wichtig als Universität. Und dann haben wir ganz viele verschiedene Projekte. Also ich glaube, wichtig ist auch, dass immer wieder ein bisschen was passiert. Wir haben jetzt eine Photovoltaikanlage an beiden Standorten und wir schauen, dass wir Energie sparen, haben da auch schon einiges erreicht. Wir haben unsere Prozesse digitalisiert, dass wir weniger Papier verbrauchen, haben Recyclingpapier eingeführt. Und das sind so kleinere Maßnahmen oder so heute der Clean-Up Day, den wir jetzt im Frühjahr angefangen haben, der auch gut angekommen ist. Und dann auch eine Schule dabei haben. Ich glaube, das passt auch sehr gut, dass wir so verschiedene Akteure da an einen Tisch bringen und dass wir eben nicht in unserem Elfenbeinturm sitzen und überlegen, wie können wir theoretisch irgendwas machen, sondern versuchen auch in die Stadt reinzuwirken, sozusagen auch einen Beitrag zu dem städtischen Klimaziel von der Stadt Friedrichshafen, das es gibt, zu leisten. Wir beziehen ja unsere Grundförderung auch durch die Zeppelin-Stiftung von der Stadt Friedrichshafen. Haben da auch eine Brücke mit Zeppelin als Stiftungsunternehmen. Und Markus und ich tauschen uns schon seit mehreren Jahren immer wieder aus, überlegen zusammen. Es sind natürlich ganz unterschiedliche Bereiche in der Universität und was in der Bauindustrie funktioniert. Aber ich glaube, da gibt's auch immer wieder Gemeinsamkeiten.
Ja, also ich finde vor allem jetzt beim Cleanup Day, das passt sehr gut, weil das passt ein bisschen zu unserer Mentalität. Das ist dieses so hands-on, ja. Also vor allem, wenn ich das auch bei uns, unseren Leuten, wir haben ja auch hier eine Mietstation in Friedrichshafen und da hieß es auch, ja klar, kommen wir mit, sind wir dabei, braucht ihr irgendwelche Geräte, können wir irgendwie unterstützen. Auch für mich, ich finde es schön, weil da kommt man mal raus aus dem Büro wieder, man ist an der frischen Luft, man kann was mit seinen Händen auch arbeiten und letztes Mal hatten wir glaube ich 170 Kilo Müll zusammen, ja, und wir hatten eigentlich nur 1,5 Stunden, glaube ich, gesammelt und dann hatten wir, wenn man dann plötzlich vor diesem Berg steht und sagt, wow, wir haben in 1,5 Stunden in einem bereits sehr sauberen Gebiet eigentlich, also der Müll lag ja nicht so offensichtlich rum, trotzdem 170 Kilo fand ich faszinierend und bin mal gespannt, was wir jetzt dieses Mal zusammenbekommen und das Wetter ist ja auch toll heute.
Werden wir auf jeden Fall dann natürlich auch berichten wieder, was da rausgekommen ist und wie viel Müll angefallen ist. Markus, du bist jetzt für das Thema Nachhaltigkeit bei Zeppelin verantwortlich, aber das war jetzt vielleicht auch nicht von Anfang an klar. Willst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie kamst du denn dahin und wie wird man denn Nachhaltigkeitsmanager überhaupt? Kann man das studieren oder war das Zufall oder wie war das bei dir?
Ja, also mittlerweile kann man das ja studieren. Ja. Es gibt ja sehr viele verschiedene Studiengänge dazu. Bei mir war es noch ein bisschen anders. Also bevor man jetzt denkt, ich bin zu alt, ich bin jetzt 42, ich halte mich noch nicht für so alt. Also ich habe in Heidelberg Geologie studiert. Das heißt, ich habe erstmal gelernt, wie man Erdöl exploriert, wie man Rohstoffe abbaut. Salopp gesagt, wie man relativ stark die Erde ausbeuten kann, um an Rohstoffe ranzukommen. Dann habe ich aber natürlich auch im Studium die ganzen Zusammenhänge des Klimawandels gelernt und habe dann noch also nach dem Diplom meine Promotion in Umweltgeowissenschaften reingesetzt. Da kam schon ein bisschen so der Hintergrund, weil ich gemerkt habe, okay, Erdölindustrie und auch Rohstoffexploration, das ist schon ein sehr, ein toughes Business. Also man muss da voll dahinter stehen auch, und wenn man das nicht richtig kann. Und das war so bei mir ein bisschen so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich Teil des Problems sein will oder Teil der Lösung in gewisser Weise. Das war so diese zentrale Frage, die ich mir damals gestellt habe. Und dann ging es natürlich Richtung Lösung, und dann kam das Umweltgeowissenschaftliche. Nach der Uni bin ich einige Jahre im Ausland gewesen. Ich war 5 Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten, habe dort als Umweltmanager, anfänglich als Umweltmanager gearbeitet. In den 5 Jahren hat sich einiges getan. Ich war auch Unternehmensberater, Startup-Mitgründer. Ich war aber auch sehr viel im Ausland noch, also außerhalb der Emirate, in Sri Lanka, Malaysia, bei Aufforstungsprojekten mit dabei gewesen oder Teeplantagen und Pfefferplantagen analysiert. Das hat alles ein bisschen so der Hintergrund wegen meiner Doktorarbeit. Da ging es um Stoffkreisläufe. Also welche Elemente werden aus dem Gestein in den Boden, gelangen in den Boden über die Erosion und letztendlich in die Pflanze, also was konsumieren wir eventuell, also über diesen Elementkreislauf habe ich mich beschäftigt, und da kam man natürlich in das Thema Biozertifizierung so ein bisschen rein. Und was ich aber jetzt im Ausland damals gelernt habe, und das hat mich dann auch mehr so auf diese Richtung jetzt geschoben, wo ich heute bin, ist, man hat gemerkt, wenn man keinen wirtschaftlichen Aspekt in das Thema Umweltschutz mit reinbringt, dann habe ich natürlich sehr viel, dann bin ich eher so der Idealist, und du musst aber eher der Unternehmer werden, weil nur wenn du als Unternehmer unterwegs bist, hört man dir auch zu, dann bist du auch interessant und dann bringst du etwas, wo man dir zuhört einfach. Und das ist ja unheimlich wichtig im Bereich der Nachhaltigkeit, nicht nur als Idealist abgetan zu werden, so okay, sondern wir haben ja hier eine große Mission eigentlich im Hintergrund. Und da war es sehr sinnvoll, einen wirtschaftlichen Aspekt aufzuzeigen, dass man sagen kann, die Nachhaltigkeit ist eine Chance, damit kann man auch Geld verdienen, damit kann man neue Kunden gewinnen und so. Und irgendwann ging es halt wieder zurück aus Dubai und ein paar Jahre noch in Deutschland als Unternehmensberater gearbeitet, Geschäftsmodelle mitentwickelt, geschaut, dass die, ja, das Thema Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit in so Geschäftsmodelle mit reinkommen. Und ja, und irgendwann bin ich dann bei, ja, was heißt irgendwann, das war jetzt 2022, bei Zeppelin Rental gelandet, angefangen dort als CSR-Manager. Und wobei ich jetzt mit Friedrichshafen und Zeppelin an sich eng verbunden bin. Meine Oma, die ist im Zeppelindorf aufgewachsen, mein Vater ist dort auch geboren. Ich bin hier zur Schule gegangen, komme aus Langenargen. Also das war natürlich, der Begriff Zeppelin war so ein bisschen, ist ein Teil Heimat sozusagen, ja.
Ja. Wofür steht denn CSR?
CSR steht für Corporate Social Responsibility. So wie Fabian vorher gesagt hat, also nicht nur den ökologischen Aspekt, sondern auch den gesellschaftlichen Aspekt mit reinzubringen. Ja. Also wir schauen jetzt bei uns auch nicht nur, dass wir umwelt- oder klimafreundlich oder klimaneutral arbeiten, sondern es geht ja auch darum, dass wir unsere Lieferketten betrachten. Also wir leben, also ich sag zu mir, wir leben in einer Zeit, da darf es einfach nicht mehr passieren, dass wir irgendwo Lohnsklaven ähnliche Bedingungen haben oder Kinderarbeit oder sowas, ja, und trotzdem gibt's das noch und passiert noch, und da müssen wir auf jeden Fall auch was dagegen tun, und das ist bei CSR eben auch mit dabei. Also wir schauen auch auf diese Themen.
Und du hast das schon so ein bisschen angedeutet, dass auch tatsächlich das wirtschaftliche Denken mit Geschäftsmodellen für deine Arbeit sehr wichtig ist.
Ja.
Was können wir uns denn vorstellen in deinem Alltag? Also welche Aufgaben hast du da im Konzern? Bist du eher so eine Art Diplomat, der das Thema Nachhaltigkeit in den Konzern bringt? Oder bist du jemand, der vielleicht Geschäftsmodelle selber entwickelt? Wie können wir uns das genau vorstellen?
Ja, eigentlich schon. Also erst nochmal zum Konzern. Wir haben ein eigenes CSR-Team auf Konzernebene. Und mein Kollege Lennart, hast du auch schon mal kennengelernt, wir kümmern uns um das Thema Nachhaltigkeit bei Zeppelin Rental ausschließlich. Und da muss ich sagen, haben wir auf jeden Fall die Freiheit, uns auch über Geschäftsmodelle Gedanken zu machen. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Strategie auch. Also unser Job ist unheimlich spannend, weil es einfach auch darum geht, diese Kundenbrille aufzusetzen. Also was brauchen denn, also weil, wie gesagt, wir sind ja Dienstleister, was braucht der Kunde von uns, um weiterhin einen guten Service zu machen, um weiterhin die Nummer eins vielleicht zu bleiben oder eben auch harte Auflagen erfüllen zu können. Und gleichzeitig eben auch der Aspekt, okay, wir haben auch eigene Aufgaben mit der Klimaneutralität bis 2030, das heißt eben die energetische Sanierung von 150 Standorten, der Wandel unserer Flotte, mehr zur Elektromobilität, dann auch der Punkt natürlich, wir haben mehrere tausend Bagger und Radlader, das sind natürlich alles dieselbetriebene Maschinen, die auch alle einen sehr guten Job so machen, da muss man natürlich auch überlegen, wie entwickelt sich denn die Flotte der Zukunft in den nächsten Jahren, also Thema Antriebstechnologie. Und es ist, also unser Umfeld ist sehr, sehr spannend. Wir arbeiten auch viel mit Universitäten zusammen, mit der RWTH Aachen beispielsweise, haben wir mehrere Kooperationen laufen, um einfach Themen auch, eben gerade gesagt, wie entwickelt sich die Antriebstechnologie der Zukunft? Was setzt sich denn durch? Wird es der Wasserstoffantrieb sein? Ist es doch eher der E-Bagger? Auch so eine Frage wie nachhaltig ist denn ein elektrischer Kettenbagger, der weit über 20 Tonnen wiegt, wo dann alleine eine Batterie 6 Tonnen ist. Ja? Oder ist es vielleicht sinnvoll, in manchen Bereichen eher auf alternative Treibstoffe zu setzen, wie jetzt HVO, das ist gerade ein ganz aktuelles, heißes Thema, also quasi Dieselersatzkraftstoff mit bis zu 90% weniger CO2-Emissionen. Also das ist, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten auf unserem Bereich technologisch. Man muss einfach diese Offenheit sich, diese, wir sagen mal Technologieoffenheit, hört man auch öfters mal in den Medien, die muss man sich bewahren und einfach neutral an dieses Thema rangehen. Ja. Und wie du gerade gesagt hast, ja, was ist man, wie man die Rolle so ein bisschen beschreibt, ich sehe die Aufgaben jetzt eben von meinem Kollegen und mir, wir sind eher auch so ein bisschen wie so ein Anwalt. Also ganz im Hintergrund steht ja das Interesse, die große Aufgabe, wir müssen ja wir vertreten unsere Gesellschaft gewisserweise und versuchen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Weil das, was wir als Kinder erlebt haben, so ist es nun mal nicht mehr. Und ich finde, wir müssen auch nicht über die Auswirkungen des Klimawandels reden. Ich hoffe, das ist jedem einfach bewusst, der auch zuhört. Sondern jetzt geht es einfach darum, wie schaffen wir es, mit diesen neuen Situationen klarzukommen. Und vor allem die Bauindustrie ist ein wunderbares Beispiel. Es muss uns auch in der Bauindustrie oder vor allem auch in der Bauindustrie gelingen, wirtschaftlichen Wachstum und Ressourcenverbrauch voneinander zu trennen. Also hier reden wir eigentlich über Circular Economy, die Kreislaufwirtschaft. Ja, also weiterhin wachsen und gedeihen, aber ohne Ressourcen und die Erde auszubeuten in gewisser Weise. Wenn wir das schaffen, diese Trennung hinzubekommen, das wäre so der Idealfall. Also das ist so ein bisschen unsere Mission als Anwalt, würde ich jetzt mal sagen, oder als Botschafter. Wir sehen uns aber auch als Lehrer und Dozent, weil wir müssen natürlich auch Leute inspirieren, mitzumachen, als Multiplikatoren zu wirken, unsere Nachricht so nach außen zu tragen auch. Also unheimlich vielseitig. Und gleichzeitig sind wir aber auch Berichterstatter an manchen Stellen und tragen irgendwelche Zahlen in Excel-Tabellen ein und berichten die an den Konzern und die landen dann im Nachhaltigkeitsbericht etc. Also sehr, sehr vielseitig, ja.
Es hört sich aber auch so ein bisschen an, als wenn ihr anderen Menschen ganz schön auf die Nerven gehen müsst. Ich meine, man muss ja natürlich als Nachhaltigkeitsmanager auch in Frage stellen können. Und in Frage stellen bedeutet für andere natürlich, sich damit auseinandersetzen müssen und wahrscheinlich ziemlich, damit irgendwie umgehen können, oder?
Also klar, ich glaube, jeder Nachhaltigkeitsmanager hat auch in gewisser Weise vielleicht mehr oder weniger, je nach Kontext, mit gewissen Konflikten zu tun, weil einfach das Thema Nachhaltigkeit natürlich, es kostet erstmal Geld, ja, oft muss man irgendwas investieren, da muss man sich überlegen, ist es uns das Geld wert oder gibt es vielleicht noch andere Prioritäten, das ist so ein Aspekt. Wir haben bei uns an der ZU das Thema, das ging auch tatsächlich relativ reibungslos, dass wir das Thema Nachhaltigkeit als Leitthema auch in die aktuelle Uni-Strategie reingeschrieben haben, in den Struktur- und Entwicklungsplan. Das macht es natürlich einfacher, dass man sagt, es ist jetzt ein Leitthema, wir können das auch nicht links liegen lassen. Ich glaube, das Thema, was Markus angesprochen hat mit dem Thema Wissensvermittlung, das liegt uns natürlich als Universität auch nahe. Also ich glaube, da haben wir es vielleicht einfacher als manchmal in einem Unternehmenskontext, weil das ist unser Kerngeschäft, wenn man es jetzt mal wirtschaftlich sagen würde. Eine Universität ist ja dafür da, Wissen zu generieren und das auch in die Gesellschaft reinzugeben. Andererseits ja klar, auch bei mir im Alltag gibt es immer mal wieder Konflikte, sage ich mal. Also diese angesprochene Reiserichtlinie stieß natürlich in der Professorenschaft nicht überall auf Gegenliebe. Das ist, glaube ich, manchmal einfach auch ein Komfortthema oder ein Gewohnheitsthema. Also vieles im Nachhaltigkeitskontext bricht ja auch so mit einfach Gewohnheiten, ja. Und Gewohnheiten aufzugeben ist manchmal unbequem oder man muss, glaube ich, man ist so immer eher so ein bisschen kurzfristig orientiert vielleicht in seinen Gewohnheiten. Und das Thema Nachhaltigkeit ist halt ein längerfristiges Thema, was ja auch so ein bisschen gegeneinander läuft. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach die möglichst viele Leute mitzunehmen, so viele wie es geht und Angebote zu machen. Also ein Unterschied zwischen uns beiden ist vielleicht, weil du die Berichtspflicht angesprochen hast. Also Zeppelin als großer Konzern ist ja berichtspflichtig auch. Ihr müsst bestimmte Kennzahlen liefern. Ja. Wir machen das auch, aber freiwillig. Ne? Also insofern sind wir da ein bisschen flexibler und haben jetzt andererseits natürlich auch nicht den Druck, dass wir einfach gesetzlich sagen müssen, wir müssen bestimmte Kennzahlen vorhalten. Und also habe ich dann vielleicht intern ein bisschen leichter zu sagen, ich brauche jetzt diese Kennzahl und wir müssen uns die Kennzahl anschauen, wie sie sich entwickelt, sondern das ist dann natürlich freiwillig. Aber ich glaube, dieses Thema Leute erreichen, das ist natürlich in einem Uni-Kontext auch in gewisser Weise ein bisschen einfacher, weil viele Leute mit dem Thema aufgeschlossen sind. Und andererseits bin ich jetzt, ich berichte direkt an den Präsidenten, an Herrn Mühlhahn, das macht es auch ein bisschen leichter. Markus hat auch eine enge Anbindung an die Vorstandsebene. Mhm. Und ich glaube, sowas ist natürlich auch wichtig, dass man den Leuten, die vielleicht dann am Schluss nicht überzeugt sind, sagt, es ist jetzt aber eine Priorität, dass wir uns auf den Weg Richtung Klimaneutralität machen. Und der Vorstand beziehungsweise der Präsident hat das als Leitthema gesetzt. Das hilft im Zweifelsfall dann natürlich auch, dass man den wenigen, die es vielleicht noch nicht so ganz einsehen, da noch ein bisschen eine Handhabe hat, zu sagen, ja, vielleicht macht er doch mit.
Ja, ist ein guter Punkt. Ich finde, das unterstreicht, also bei uns ist ja, wie du gesagt hast, genauso bisschen wie als Stabsstelle kann man das jetzt sich so auch vorstellen, dass man eben auch an die Geschäftsführung berichtet. Das gibt aber auch das Signal in die Organisation rein, okay, Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Was aber, weil du gerade gesagt hast, weil wir am Anfang, wir wollen nicht auf den Leuten auf die Nerven gehen. Das ist wirklich so der Punkt. Das ist halt die Frage, wie setze ich an bei meinen Tätigkeiten? Also welchen Hebel versuche ich zu bewirken? Fange ich an, erstmal zu sagen, ja, du darfst jetzt nichts mehr drucken und wir nehmen Umweltpapier und nehmen statt einem Pappbecher den Papierbecher sozusagen. Das ist halt ein sehr kleiner Hebel nur. Und den würden ganz viele wahrscheinlich auch hinterfragen, was hat das überhaupt für einen Nutzen? Wenn ich aber jetzt in unserem Umfeld auch eher aus dieser Kundenbrille komme und sage, hey, wir müssen verstehen, dass sich die Bedürfnisse unserer Kunden verändern und dass sich der Markt, in dem wir uns befinden, auch verändern. Ob ihr das wollt oder nicht, wir müssen da mitmachen, wenn wir die Firma erhalten wollen in gewisser Weise. Ja, also ein bisschen zu übertrieben ausgedrückt auch, aber es ist schon so, dass sich da einiges tut, weil von der EU-Seite her wird dieses Thema Nachhaltigkeit so schnell nicht mehr weggehen, auch wenn sich jetzt vielleicht politisch was verändern wird, das wird bleiben. Und eben durch die Berichtspflichten CSRD kann man gerne mal nachgoogeln, das ist im Grunde ein Nachhaltigkeitsbericht, der von einem Wirtschaftsprüfer irgendwann also abgesegnet werden muss. Wenn man den nicht genehmigt bekommt, kriegt man eventuell schlechtere oder gar keinen Kredit mehr von einer Bank, muss höhere Zinsen zahlen. Also da sitzen Investoren dahinter. Und die EU hat verschiedene Mechanismen entwickelt, um hier diese Stellschrauben anzuziehen. Und die gehen natürlich zurück bis auf den Kunden im Nachhinein. So, das heißt, wir wollen das Ganze verstehen und sagen, okay, was können wir jetzt tun? Was können wir für andere Dienstleistungen anbieten, andere Produkte vielleicht? Wie können wir uns verändern? Und das ist wiederum nichts anderes als Chance. Also wir versuchen, Nachhaltigkeit als Chance zu vermitteln. Und das kommt auch meiner Meinung nach bei uns ganz gut an. Im Vertrieb ist man froh, wenn man auch mal wieder was hat, mit dem man zum Kunden gehen kann, mit dem man zeigen kann, dass man up-to-date ist, Themen ernst nimmt. Man kommt schneller auch ins Gespräch. Und da bietet Nachhaltigkeit unheimlich viele Möglichkeiten. Und das finde ich, also eins unserer Prinzipien ist, im Englischen lässt sich es am besten ausdrücken, ist doing good while doing well. Also im Grunde, ja, also mit guten Produkten Gutes tun auch. Also das versuchen wir zu erreichen. Das ist eins unserer Hauptziele.
Und man muss vielleicht hier auch mal zwei Dinge voneinander trennen oder differenzieren. Es gibt ja Trends, ja, also zum Beispiel Friday for Future war ein Symptom eines Trends, wo sich eine ganze Generation junger Menschen mit Nachhaltigkeit und mit Klimaschutz beschäftigt hat. Und Trends können auch wieder gehen. Aber Gesetze bleiben. Also wenn die EU Gesetze erlässt, dann sind die, wenn man die irgendwie 3 Jahre später doof findet oder sich für was ganz anderes interessiert, sind die halt immer noch da. Und Nachhaltigkeit ist auch eine Gesetzesfrage halt.
Ja, auf jeden Fall. Also ganz klar. Und man muss jetzt nochmal auch dazu sagen, das ist ja so ein extrem dynamisches Umfeld. Also da verändert sich sehr viel, weil einerseits haben wir technologisch einen technologischen Wandel. Wer weiß, in ein paar Jahren haben wir eventuell wie Art Klimaanlagen, die CO2 absaugen können und irgendwo speichern, Carbon Capture so als Begriff mal. Wir wissen ja nicht, wie sich die Technologie auch nochmal ändert. Also es ist sehr dynamisches Umfeld. Und wenn wir jetzt mal mal die deutschen Konzerne an sich betrachtet oder die deutsche Wirtschaft und das Wort Dynamik, schneller Wandel miteinander versucht zu verbinden, das funktioniert nicht immer so gut. Ja, also oft ist es, ich sage immer so als Beispiel, wenn du so einen großen Öltanker in Richtungswechsel betreiben willst, musst du relativ früh ins Ruder greifen, um hier einen Kurswechsel anzuregen. Und allerdings kann es aber auch sein, dass Wettbewerber oder auf dem Markt viel dynamischer sind, auch im EU-Ausland, außerhalb Deutschlands vielleicht anders reagiert wird. Und das heißt, auch unsere Wirtschaft ist auf jeden Fall meiner Meinung nach gezwungen, hier aktiv auf diesen, ja, nicht Trend, aber the new normal zu reagieren, um weiterhin auch erfolgreich zu sein.
Ja, also ich glaube, es ist einfach ein sehr spannendes Umfeld, was da gerade passiert für die Unternehmen. Die Frage, um da nochmal ein neues Thema vielleicht aufzumachen, ist ja, vielleicht hat das auch Jobchancen, ne, für unsere Studierenden. Du hast jetzt gesagt, du bist über das Fach Geologie dorthin gekommen, also so auf Umwegen, und hast jetzt nicht so, gab es ja damals auch noch nicht einen speziellen Nachhaltigkeitsmanager-Studiengang oder so. Das ist was relativ Neues, den Einstieg gefunden. Jetzt hast du im Moment ja auch einen Werkstudenten von der ZU gerade bei euch im Team. Wir haben ja 3 Säulen sozusagen, Wirtschaftswissenschaften, Politik- und Verwaltungswissenschaften und Kultur- und Kommunikationswissenschaften. Mit diesen 3 Säulen, die die ZU anbietet, als wenn du dich jetzt mal in den ZU-Studentin hineinversetzt, ist es denn eine Chance, da auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit den ganzen Herausforderungen, die du vorhin angesprochen hast, Fuß zu fassen? Also bereiten wir da gut drauf vor oder auf was kommt's da an? Was würdest du da sagen?
Also ich finde, man muss nicht zwingend Sustainability studiert haben in gewisser Weise um das Thema Nachhaltigkeit. Was wichtig ist, dass man die Zusammenhänge versteht, also Auswirkungen des Klimawandels, Zusammenhänge auf die Auswirkungen auf die Wirtschaft eventuell. Deswegen ist es sehr gut, schon auch wirtschaftliche Aspekte mit reinzubringen. Und im Nachhinein sage ich auch, es ist ein Kulturthema, weil wir stehen ja hier vor diesem riesigen Change, wie du vorher gesagt hast, Gewohnheiten müssen verändert werden. Und dafür braucht man gewisse Skills, um Gewohnheiten aufbrechen zu können und zu verändern. Und die müssen gelernt sein. Und ich glaube, die anderen Sachen, nachhaltig zu wirtschaften, nachhaltige Produkte zu bevorzugen oder sowas, da muss man nicht zwingend studiert haben dafür. Aber diese Kulturthemen finde ich schon sehr wichtig. Also deswegen, ich glaube, das passt ganz gut, ja. Also
Also dann für alle, die noch einen Praktikumsplatz suchen, sozusagen natürlich sowieso bei Zeppelin Rental oder beziehungsweise ich glaube, dieses Thema Nachhaltigkeit bietet da auch als
einem Konzern
mit den ZU-Studierenden viele Möglichkeiten, also egal in welchem Unternehmen oder ob man jetzt auch Richtung Verwaltung denkt. Ja. Und ich glaube auch das Thema Nachhaltigkeitskommunikation, also wenn man so diesen Kultur- und Kommunikationsbereich mitdenkt, ist auch ein großes Thema. Werde ich zum Teil auch von außen angesprochen. Wir hatten da mal ein Projekt, das fand ich einen ganz schönen Titel, Nachhaltigkeit, wen interessiert's, von unserem Kollegen Martin Herbers, der im letzten Podcast da war, also lohnt sich auch da reinzuhören. Genau, ich glaube, es ist so ein das Thema Nachhaltigkeit, mittlerweile kann man es studieren, aber ich glaube, ganz viele, die in dem Themenfeld arbeiten, also auch so von dem Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Uni-Welt, lernen das im Job. Also ich glaube, die Fachkompetenzen, es ist gut so, wie du gesagt hast, ein vernetztes Denken zu haben, und fachlich kann man sowieso nicht alles ausstudieren, weil sich einfach die Zusammenhänge so schnell ändern. Und ich glaube, so eine Neugier, die ja vielleicht auch die ZU so ein bisschen auszeichnet, ist da auch immer ganz gut, einfach für das Thema offen zu sein, zu überlegen, ein bisschen kreativ zu sein, was kann man da noch machen, und bietet, glaube ich, auch durchaus Freiräume. Also ich glaube, du hast es so ein bisschen angedeutet, ihr habt ja wirklich auch die Möglichkeiten, da so ein bisschen ganz für euch zu überlegen, was sind denn so zukünftige Geschäftsmodelle? Also ich glaube, das geht ja auch nicht überall, dass man einfach mal den Freiraum hat zu sagen, so wir denken jetzt sozusagen schon mal einen Schritt über das Tagesgeschäft hinaus.
Ja, also als Beispiel, wir haben jetzt eine neue Nachhaltigkeitsmarke entwickelt, Eco Solutions heißt die. Ja, wir hatten die Freiheit, uns zu diesem Thema Gedanken zu machen, gesagt, okay, uns fehlt noch etwas für unsere Produkte, die nochmal unter einen, ja, wie so ein Schirm nochmal über gewisse Themen zu spannen. Also wenn man jetzt so bei uns sagt, also es gibt so vier Haupt-Buzzwords, die aufkommen, das ist klimaneutrales Arbeiten, also so Zero Emission, wie schaffe ich es ohne Emissionen auf der Baustelle unterwegs zu sein, Low Emission, wie bin ich reduzierter unterwegs, Ressourceneffizienz und Ressourcenschonung auch und so. Das sind unter diesen Begriffen haben wir unser ganzes Portfolio analysiert und haben gemerkt, okay, wir haben da echt viele Sachen schon, die in Zero Emission einzahlen oder Ressourcenschonung, und haben dem Ganzen jetzt nochmal so einen Rahmen gegeben. Und da kam die Idee und dann hieß es, okay, super, cool, macht es. Und das ist schon eine Freiheit, die ich sehr schätze und die dann auch Spaß macht und andere auch wieder auch mit inspiriert, weil man wieder sagt, okay, Nachhaltigkeit ist eine Chance. Wir können was machen. Und auch das, also auch nochmal zu den Studierenden zurück, ich finde, wichtig ist auch, so ein wirtschaftliches Denken mit reinzubringen. Also man muss schon so ein bisschen Unternehmergeist auch haben. Und dann macht das Thema nämlich nochmal einen Tick mehr Spaß. Wenn ich nur als Idealist oder Idealistin unterwegs bin und versuche, die Leute zwingend zu verändern, dann stößt man ja ziemlich schnell auf Widerstand. Und das führt selber zu Frustration und so. Deswegen muss man mit den richtigen Argumenten ja auch kommen. Und ich denke, bei euch ist das nicht anders wie bei uns auch im Unternehmensumfeld.
Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen die Abwägung zwischen Verbot oder zwischen positivem Einrahmen. Und manchmal kommt man vielleicht um Verbote nicht drum rum, ne, dass man eben sagt, wir können jetzt nicht einfach die Ressourcen verbrauchen, ohne dass wir drüber nachdenken. Und manchmal sind das auch so überraschende Erkenntnisse. Also wir haben zum Beispiel ein zertifiziertes Energiemanagement uns da zertifizieren lassen mit einem Energieberater, der durchgegangen ist, geguckt hat, wo sind Energieverbräuche. Dann haben wir einfach im Hintergrund in der Haustechnik nochmal Einstellungen verändert, haben gesehen, oder laufen vielleicht mal Dinge durch, ohne dass es jemand merkt, oder wir können nochmal was optimieren, Thema Lüftungsanlagen zum Beispiel und so weiter. Und konnten damit innerhalb von wenigen Jahren tatsächlich 20-25% des Stromverbrauchs einsparen, ohne dass es irgendjemandem wehtut. Ne? Also manchmal, wir hatten es vorhin davon, tut es natürlich weh, ja, oder ist unbequem, sage ich zumindest mal. Ich tue ja keinem weh, ja, also körperlich. aber ich glaube, manchmal ist es wirklich erstaunlich, was man da an Potenzialen holen kann im Hintergrund, ohne dass es groß auffällt, ne? Und man einfach die Prozesse umstellen kann. Kann man natürlich nicht immer machen, ist dann so ein Einmaleffekt. Und ich glaube, das Thema positiv einrahmen bietet auch viele Chancen. Also du hast es auch schon gesagt, man muss die Leute irgendwo auch überzeugen, dass es sich lohnt, an dem Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten. Alle wird man nicht erreichen, klar. Aber ich erlebe das auch so, dass es durchaus dann positives Feedback auch gibt, wenn wir auch kleinere Aktionen machen, sowas wie das Stadtradeln, ne? Dass man dann so in diesen das Soziale und das Ökologische ein bisschen zusammenkommt, dass wir 3 Wochen zusammen im ZU-Team Fahrrad fahren, man schreibt die Kilometer auf und dann geht es auch gegen andere Teams in Friedrichshafen und dann setzt man gleichzeitig einen Anreiz, dass man vielleicht das Fahrrad auch für den Alltag benutzt, wenn man vorher irgendwie im Auto gefahren ist. Und andererseits hat man so eine Art Teamgedanke auch wieder ein bisschen transportiert. Und ich glaube, mit solchen kleinen Sachen kann man dann auch das positiv wieder mal ein bisschen ins Bewusstsein bringen.
Das, was ihr macht in eurem Alltag, ist ja ein bisschen das, was auch die aktuelle Bundesregierung, die Grünen, die daran beteiligt sind, versuchen. Aber bei denen hat sich ja die Wahrnehmung hin zu diesem Verbotsregulierungsapparat. Ja, ist nur eine Wahrnehmung. Ich will das gar nicht sagen, dass es so ist, aber offensichtlich gibt es eine große Masse der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die das Gefühl haben, da kommen nur noch Verbote, Verbote, Verbote. Und das führt eben zu Trotz und zu Widerstand. Und das ist das, was ihr dann irgendwie bearbeiten müsst, oder?
Genau. Also jetzt, wir haben im Hinblick auf die EU-Regularien, die kommen und die Gesetze, die dann letztendlich auch in deutsches Gesetz überführt werden, da stehen wir vor riesigen Mammutaufgaben. Alleine die Berichtspflichten, die Datentransparenz herzustellen. Deutschland ist nicht gut digitalisiert, das wissen viele von uns. Und jetzt müssen wir aber eine Transparenz schaffen, um Kennzahlen jährlich, monatlich eventuell auch berichten zu können, um auch zu sehen, wo verbessere ich mich, wo verschlechtere ich mich. Weil nur so alles, was messbar ist, existiert auch in gewisser Weise. Dann die ganze Lieferketten-Thematik. Die deutsche Wirtschaft steht da vor riesigen Aufgaben. Und meine große Kritik ist eigentlich, durch die vielen Reporting-Auflagen verlieren wir die Möglichkeit, innovativ zu denken. Weil wir rennen jetzt dem Thema erstmal hinterher. Wir versuchen da überhaupt konform mit allem zu sein, damit wir hier nicht irgendwelche Strafzahlungen haben oder vielleicht nicht irgendwie von Banken und Investoren Probleme kriegen. Statt das Thema so zu bearbeiten, dass wir sagen, okay, ihr müsst dem Thema voranlaufen. Wir müssen mit Nachhaltigkeit die Wirtschaft auch beeinflussen können. Und das sehe ich so ein bisschen als Kritik, ja. Also wir verlieren die Möglichkeit, innovativ zu sein. Innovation wird gar nicht richtig gefördert, weil man gar keine Zeit hat dafür. Wir versuchen einfach nur erstmal die Berichtspflichten, den Themen nachzukommen, gewisserweise. Und ich weiß jetzt nicht, wie das im Rest der Welt ist, wie dort aus Asien oder auch aus Indien auf diese Themen geschaut wird. Generell, es ist, was die EU sich erdacht hat, hat unheimlich viel Sinn dahinter und da saßen sehr viele kluge Köpfe da. Aber es ist halt wirklich, jetzt muss man schauen, wie kriegen wir das hin, ohne die Wirtschaft zu lähmen, weil das bringt uns alles nichts, wenn wir unseren Standort Europa verschlechtern.
Das ist eine große Standortfrage auf jeden Fall, aber mir ging es so ein bisschen um die Wahrnehmung, ne? Dadurch, dass die grüne Politik im Augenblick so als Druckpolitik, sag ich mal, wahrgenommen wird, gibt es jetzt viele Menschen, die dem Thema Nachhaltigkeit gegenüber so trotzig gegenüberstehen. Und muss man dann als Nachhaltigkeitsmanager auch wieder so ein bisschen auffangen, was möglicherweise die Politik da für eine neue, ne, so eine Widerstandshaltung generiert. Das ist ja nicht der Großteil der Menschen, aber halt eine, wie wir ja bei den letzten Malen auch gesehen haben, ein gewisser Teil der Menschen fühlt sich da gegängelt.
Also, willst du noch was sagen oder
dazu? Ja, ich könnte da viel dazu sagen, ja. Ja, also bin ich ganz bei dir. Also das ist ja gerade das, was ich vorher gemeint habe, diese große Herausforderung, die wir haben gegen diese Trotz, also auch verständlicherweise, jetzt kommt schon wieder was Neues, jetzt müssen wir uns schon wieder verändern. Was bringt denn das Ganze? Das sind ja alles so Argumente und dann blockiert man. Das war ja auch bei dem Thema Klimakleber, ja, also das war ja schon so ein Schlagwort. Jetzt sind die Leute auf der Straße und blockieren. Ja, die Idee aber dahinter war, hatte ja schon was Sinnvolles auch, einfach auch aufzuklären. Aber ich finde, man müsste eben viel mehr auf das Thema Chance, also du hast gerade vorher gesagt, ihr habt 25% Energie eingespart durch ein Energieaudit. So, dieses Energieaudit hat Geld gekostet. Ja, da könnte erstmal jemand sagen, oh, jetzt müssen wir schon wieder was ausgeben, was bringt uns das? Ja, aber 25% Energie eingespart bedeutet bares Geld in der Tasche wieder. Also wenn man von dem Argument kommt und sagt, ja, das reduziert auch unsere Kosten, dann hat man auch wieder Argumente, die eventuell diese Widerstände aufbrechen können. Und ich finde, deswegen ist es, also darum ist der Job als Nachhaltigkeitsmanager, Managerin so super spannend, weil wir sind so ein Diplomat. Wir müssen ja zwischen diesen Welten hier vermitteln auch. Wirtschaftliche Interessen, Umweltinteressen, EU-Themen, Gesellschaftsthemen und hier auch kompromissbereit auch sein bei manchen Sachen und auch Kompromissbereitschaft vermitteln bei anderen. Also
definitiv würde ich auch sehen, dass man zwischen verschiedenen Aspekten von dem Finanziellen bis hin zu, dass man die Leute natürlich überzeugen muss und auch neben anderen, vielen anderen Themen, die ja gerade in der großen Politik auch unterwegs sind, das Thema Nachhaltigkeit irgendwie platzieren muss. Also ich habe so das Gefühl, da hat die Corona-Pandemie schon auch ein bisschen die Priorität des Thema Nachhaltigkeit verändert oder beziehungsweise die Leute sind irgendwie, müssen erstmal klarkommen und Verbote haben es vielleicht generell etwas schwieriger durch die Corona-Auflagen auch und vielleicht andere Themen, auch wo jetzt so ein wirtschaftlicher Abschwung ein bisschen in Sicht ist, da ist das Thema Nachhaltigkeit in der großen Debatte vielleicht vermeintlich etwas geringer. Ich denke, wichtig ist eigentlich immer, dass man auf der lokalen Ebene was macht. Das ist immer am einfachsten. Also wir sind jetzt zum Glück als Uni nicht so sehr von den EU-Rahmenrichtlinien oder von der Bundespolitik betroffen. Deswegen sind wir da einfach ein bisschen flexibler. Wir sind jetzt natürlich auch ein kleiner Player, ne? Wir haben keine großen Werke, wo wir sagen, da können wir jetzt auch mit großen Hebeln ansetzen. Macht es sozusagen auch ein bisschen schwieriger, wirklich sukzessive selber mit den Emissionen runterzukommen, wenn wir das aus eigenem Antrieb machen wollen, wenn man mal so die tiefer hängenden Früchte geerntet hat sozusagen. Aber bleiben wir natürlich dran. Und ich glaube, ich habe meine Promotion zum Thema kommunaler Klimaschutz geschrieben und da auch schon untersucht, welche Akteure spielen da mit. Und da gibt es auch viele Beispiele. Ich glaube, das ist in Friedrichshafen auch ein bisschen so, dass Universitäten zusammen mit anderen Akteuren auch vor Ort was bewegen können. Und wenn es nur was Kleines ist, dass man mal eine Veranstaltung zusammen macht, wo jemand hinkommt mit einem ganz normalen Häfler-Hintergrund, Häflerinnen-Hintergrund und sagt, ah, das habe ich jetzt noch nicht gewusst, da kriege ich jetzt einen Impuls und vielleicht habe ich dann für mich zu Hause nochmal eine Idee. Oder dass wir zusammen versuchen, mit der Stadt Friedrichshafen auch was zu machen. Also wir haben zum Beispiel Bäume bei uns nochmal gepflanzt. Die hatten so ein Programm für jede Häflerin, jeden Häfler einen Baum, haben dafür Flächen gesucht und haben gesagt, jawohl, wir haben doch Flächen, das machen wir. Wir setzen da nochmal zusätzliche Pflanzen hin. Und da sehe ich die ZU so ein bisschen als, wie soll man sagen, Innovationslabor oder Hub, dass wir uns anbieten, mit anderen Akteuren zusammen, die was machen wollen, was zu machen. Also sowas wie heute wieder Cleanup Day ist ja auch was wir nicht alleine jetzt nur gemacht hätten, wo wir dann auch oft erleben, da ist auch ein Interesse da. Ja, also auch viele Unternehmen haben ja wirklich ein Interesse, was zu machen. Ist vielleicht nicht immer so, wie Markus gesagt hat, im Tagesgeschäft einfach wirklich was zum Thema Nachhaltigkeit immer permanent da dran zu bleiben, neben den klassischen Berichtspflichten und so weiter. Und dann ist einfach so, setze ich mich ab und zu mal mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen zusammen und überlege so ein bisschen, können wir vielleicht mal eine kleine Aktion machen zusammen. Sowas wie den Clean-Up Day. Und ich denke, das hilft beiden Seiten. Ne? Das hilft uns ein bisschen als Uni in die Gesellschaft reinzuwirken. Und andererseits den Unternehmen hilft es vielleicht auch, weil sie wieder ein kleines Event haben. Das wäre vielleicht sonst ohne einen Impuls nicht unbedingt zustande gekommen. Und dass dann die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen auch das Gefühl haben, da ist was wirksam. Also ich glaube, es ist auch immer wieder wichtig zu vermitteln, da passiert was in dem Thema. Also sei es auch nur mit einer Veranstaltung, dass die Leute das Gefühl haben, das liegt jetzt nicht brach. Was ja manchmal auch einfach den Hintergrund hat, da laufen im Hintergrund irgendwelche Abstimmungen oder man hat irgendwie Probleme mit dem Investment und muss erstmal gucken, wie kann man das finanzieren oder oft sind ja auch Gremien zu beteiligen, die dann eine Entscheidung treffen müssen und das geht nicht immer ganz so schnell. Also das, denke ich, merke ich, kriege ich manchmal auch von Kolleginnen und Kollegen gespiegelt, dass sie so das Gefühl haben, zumindest an der ZU, da passiert immer mal wieder was. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für das Thema, dass die Leute das Gefühl haben, ah, da lohnt es sich mitzumachen, als wenn es einfach nur irgendwie einmal im Jahr ein großes Event gibt und dann sieht man sich im nächsten Jahr wieder, um es mal ein bisschen zu überspitzen.
Wenn ich jetzt aber mal an eure Studierende denke, also jetzt ich jetzt mal ein bisschen mit der unternehmerischen Brille und dann mit Hinblick auf zukünftige Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, wie ist denn das Thema Nachhaltigkeit bei euch, bei den Studierenden verankert? Wie nimmst du das wahr dort?
Also da würde ich sagen, wir haben, also ich habe 2019 eine Arbeitsgruppe zu dem Thema gegründet, auch stark mit studentischem Engagement, und seit vielleicht so 2, 3 Semestern ist das Interesse deutlich geringer. Wir haben ein studentisches Zukunftsbüro gehabt, wo sozusagen das studentische Engagement auch gebündelt wird. Da suchen wir jetzt gerade wieder Leute, die das aufbauen, nachdem einige, die da sehr aktiv waren, jetzt auch mit dem Studium zu Ende sind. Also die Studierenden sind natürlich da auch ein bisschen immer wieder, es kommen Leute, interessieren sich für das Thema, dann müssen die aber irgendwann ihre Abschlussarbeit schreiben, und es ist so ein bisschen immer ein Auf und Ab. So in einem Semester gibt es mal mehr Interesse, in einem anderen weniger. Aber insgesamt so jetzt die letzten 2, 3 Semester dürfte es, würde ich sagen, ein bisschen mehr sein. Da ist es ein bisschen schwierig geworden, die Studierenden da zu mobilisieren. Ich stehe da immer auch gerne zur Verfügung, das zu unterstützen. Aber ich glaube, vielleicht auch so in der Gesamtlage hat einfach das Thema Nachhaltigkeit gegenüber jetzt zu dem Fridays for Future Jahr 2019 vor der Corona-Zeit an Bedeutung vielleicht auch insgesamt ein bisschen verloren. Oder vielleicht ist es einfach für die Studierenden im Moment auch erstmal wichtig, überhaupt irgendwie sich zurechtzufinden und dann sozusagen zu überlegen, wo kann ich denn noch was machen. Aber sozusagen da ist es auch ein bisschen schwieriger geworden, aber es gibt natürlich immer auch Leute, die Interesse an dem Thema haben und, glaube ich, auch mit ihren Praktika da Akzente setzen und da reinschnuppern. Ich denke, das ist auch immer am besten, wenn man versucht, Studierende und Verwaltung und idealerweise noch Wissenschaft was zusammenzumachen und die Kräfte da zu bündeln.
Man muss ja sehen, die Friday for Future Bewegung hat ja viel erreicht, ne? Ich meine, was danach alles entstanden ist, dass sich ganze Branchen, die Automobilwirtschaft sich selbst angepasst hat oder gewandelt hat. Das sind alles Folgen der Friday for Future Bewegung. Und jetzt sind natürlich die jungen Menschen, die nachkommen, 5 Jahre später. Wenn ich jetzt 14, 15 bin, sehe ich da vielleicht nicht mehr den kritischsten Handlungsbedarf, wenn man so möchte, ne? Das ist immer noch, wir haben es ja immer noch nicht gelöst. Wir haben den Klimawandel nicht abgewendet. Im Augenblick sind wir ja eher auf dem Status, dass wir irgendwie jetzt damit klarkommen können, weil wir es gar nicht mehr abwenden können. Ja. Die Chance haben wir verpasst. Also wir werden sehen, was da passiert, aber es gibt auch andere Krisen auf der Welt, die offensichtlich jetzt gerade einfach überlagern oder stärker wahrgenommen werden. Dennoch muss man ja einfach festhalten, dieses Aufbäumen, ja, dieser weltweite, globale Aufschrei, der da passiert ist von einer Generation, der hat viel getan. Vielleicht auch hätte es diese Dreierrunde, die wir jetzt hier haben, in dieser Form vielleicht auch gar nicht gegeben, wenn das Thema Nachhaltigkeit nicht derart in den Vordergrund gerückt worden wäre. Uns hätte es vielleicht schon gegeben, schon, aber ich meine ja nur, so dass Nachhaltigkeit, gab es euch schon 2019? Als Nachhaltigkeitsmanager?
Ich würde sagen, in dem Kontext nicht. Da war man eher Umweltmanager. Also wenn ich jetzt so nochmal selber auf meine Werdegang so ein bisschen zurückblicke, da ging es dann eher um, wurde Umweltverschmutzung betrieben und es ging um Bodensanierung oder sowas, Schwermetalle irgendwo entfernen. Also da ist schon alles, worst case, ist schon alles passiert sozusagen. Da ging es eher ums Aufräumen. Das hat ja einen ganz anderen Kontext wie heute, ja, und ich bin da ganz bei dir. Wir reden ja eher jetzt von diesem Thema Adaptation, also wie kommen wir mit dem Klimawandel klar, wie können wir uns anpassen, ohne dass jetzt die ganze Stadt jedes Mal untergeht bei jeder Flut, und sind weg ein bisschen von diesem Mitigation-Thema, wie können wir den Klimawandel komplett zurückfahren sozusagen, ja, das ist gerade so ein bisschen auch, also das Thema. Und ich glaube auch bei den, das wird zum New, irgendwann wird es zum New Normal, wie man so schön sagt. Das soll ja eigentlich komplett, Nachhaltigkeit sollte Normalität werden. Ich sehe das, wenn ich auf unsere Auslandsmärkte schaue, also wir sind auch in Schweden und in Dänemark mit Zeppelin Rental vertreten, und in Dänemark, da ist die die Wahrnehmung ganz anders. Da spricht man schon gar nicht mehr groß über Nachhaltigkeit. Wer über Nachhaltigkeit in einem Unternehmenskontext stark spricht, das wird gleich mit Greenwashing auch miteinander verbunden. Also das ist ein ganz anderer Markt wie jetzt der deutsche Markt. Wir kommunizieren hier in Deutschland aktiv, was wir tun, um einfach auch zu unterstreichen, dass wir das ernst meinen. In Dänemark würde das nicht so gut ankommen bei den dänischen Kunden und bei der dänischen Bevölkerung. Also Aussagen, we are sustainable, wenn man das irgendwo lesen, das könnte schwierig sein. Das muss man beweisen auch können, dass das nicht nur irgendein Claim ist, den man hingeschrieben hat. Ja. Also da merkt man schon, Nachhaltigkeit ist eine Normalität geworden. Man tut es einfach. Auch nicht überall natürlich, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Dänen die grünsten Menschen der Welt sind, das nicht, aber man merkt so, wo der Trend hingehen kann dann.
Ja, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, also 2019 war ich noch nicht Nachhaltigkeitsmanager, nicht offiziell, das war tatsächlich das Jahr, wo wir mit einer informellen Arbeitsgruppe angefangen haben, uns von der Verwaltung aus um das Thema zu kümmern. Das Zukunftsbüro gab es schon vorher, das wurde schon 2017 gegründet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es war, und es gab auch immer mal wieder einzelne engagierte Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, so, ich möchte jetzt mal vielleicht eine Blumenwiese anlegen oder mir ist was aufgefallen mit Thema Mensa, können wir da nicht irgendwas verändern? Und das waren sicher durchaus auch erfolgreiche Projekte, aber hing eben an einer Person dann oft und waren auch jetzt nicht in der Uni irgendwie vernetzt. Da waren also Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer unterwegs. Und das war auch eine große Erkenntnis sozusagen über diesen Arbeitskreis 2019, erstmal so die verschiedenen Leute zu vernetzen oder beziehungsweise ein bisschen zu gucken, was haben wir denn schon? Und das war tatsächlich auch für mich so eine Erkenntnis, da war mehr sozusagen, als man vielleicht geraten hätte, das, was es gibt. Und andererseits, wir sind natürlich jetzt auch nicht so groß, dass wir Riesenstrukturen haben. Also insofern ist es ja auch ein Vorteil, dass wir da schnell miteinander im Gespräch sind über verschiedene Abteilungen hinweg. Und dann haben wir tatsächlich auch, also ich würde sagen, es war so gemeinschaftlich, wir wollten in der Verwaltung was machen. Wir haben aber auch sozusagen von Studierenden damals die Rückmeldung gekriegt, die gesagt haben, so, wir müssen jetzt auch da mal die ZU ein bisschen nachhaltiger aufstellen. Und haben dann eben angefangen, eine Klimabilanz so ad hoc zu machen. Einfach mal zu gucken, die Emissionen, die wir erfassen können, wo kommen die denn her? Und das hat dann auch geholfen, die Prioritäten festzulegen. Das waren eben die erwähnten Kurzstreckenflüge dann sehr stark, wo wir dann gesagt haben, so, dann nehmen wir uns das als Projekt vor. Und das war wirklich auch sehr stark durch die Studierenden mit vorbereitet, dass wir da einen Vorschlag für die Geschäftsführung dann entwickelt haben. Und andererseits, wir als Verwaltung haben es dann natürlich auch mitgetrieben, mit unterstützt, wo muss das rein, in welches Gremium, wer ist da zuständig. Also ich glaube, auch bei dem Thema Nachhaltigkeit aus Studierendenperspektive kann man da viel lernen, wie so eine Uni funktioniert auch. Wie wird so ein Thema bearbeitet und wer ist da zuständig, wen gibt's da alles? Und dann wurde es immer mehr auch so über die Zeit, also dass wir dann auch Kontakt hatten mit Unternehmen und dann gab es irgendwie nicht so eine richtige Zuständigkeit und wir haben gesagt, wir brauchen da irgendwie eine Ein- und Ausgangstüre zentral oder auch, dass man innerhalb der Uni weiß, wenn jetzt irgendwas mit dem Thema Nachhaltigkeit ist, wer hat denn da den Überblick? Und dann haben wir 2021 formal die Stelle des Nachhaltigkeitsmanagers geschaffen. Da bin ich quasi so aus der informellen Arbeitskreisrolle so ein bisschen rübergeglitten. Ich habe hier zwei Aufgaben. Also ich bin neben der Nachhaltigkeitsmanagerposition auch Referent der Geschäftsführung. Ist insofern ein Vorteil, dass ja viele Themen auch die Geschäftsführung betreffen und war dann naheliegend, das so ein bisschen zusammenzuführen. Und viele, also ich glaube, diese Anbindung an die Geschäftsführung ist auch wichtig. Ich höre das von anderen Uni-Kolleginnen und Kollegen, die dann weiter weg sind, zum Teil im Standortmanagement irgendwo dann versuchen, ihre Themen da in die Hochschulleitung zu bekommen und es da schwieriger haben. Ich glaube, das ist ein Vorteil, wenn man da eine enge Anbindung hat, sozusagen diese strategische Perspektive mitzubekommen und daran die operative Perspektive dann auch dran zu bauen und andererseits mit operativen Projekten natürlich auch die strategischen Ziele weiter zu bearbeiten. Und genau, also insofern, um die Frage zu beantworten, tatsächlich 2019 hatte ich noch eine andere Rolle, aber ich glaube, man kommt von dem Thema einfach nicht mehr weg, jedenfalls als Universität nicht. Es gibt, glaube ich, keine Universität mehr in Deutschland, die nicht irgendwie was Grünes im Schaufenster zumindest hat, würden, glaube ich, die Studierenden auch monieren. Also vielleicht jetzt nicht, dass man da jetzt nicht studieren würde, aber es ist einfach eine Selbstverständlichkeit geworden. Und auch vom Land Baden-Württemberg gibt es da natürlich, gucken die drauf, dass die Universitäten da eben sich weiterentwickeln.
Mir war einfach nur mal kurz wichtig festzuhalten, eben, dass wenn wir so über die Studierenden sprechen, dass wir da immer im Blick behalten muss, das ist schon eine sehr dynamische Angelegenheit. Die Generationenthemen, die wechseln. Wir haben das immer so ein bisschen längerfristig. Man denkt dann so, okay, die jungen Menschen, das sind aber halt nicht immer dieselben, ne? Die sind halt alle 5 Jahre erneuert, wenn man so möchte, als Generation. Und ich glaube halt einfach, dass wenn man auf das Thema Nachhaltigkeit blickt, dass die Ereignisse der Welt, Pandemie und Kriege eben diese Generationen deutlich stärker beeinflussen, als das vorher der Fall war. Das ist einfach nur mein Eindruck, ja, warum das Thema Nachhaltigkeit gerade vielleicht nicht so en vogue ist. Also so eine Kombination aus zwei Dingen. Es ist viel geschehen und die haben natürlich andere Dinge. Mhm. Aber dennoch haben wir ja gesagt, Nachhaltigkeit bleibt, muss bleiben, man muss weiter dranbleiben. An dieser Stelle nur ein ganz kurzer Hinweis, wir sind bei 55 Minuten, oh ja. Gespräch, 55. Mhm. Ich will das Gespräch gar nicht beenden, weil es ultra spannend ist. Aber ich würde gerne so ein bisschen zum Finale einläuten, auf die Schlussgerade, sagen wir es mal so.
Klar.
Ja, und ich gebe dir das Wort, Fabian, damit, weil du bist der Nachhaltigkeits-Host in dieser Angelegenheit.
Ja, danke. Also vielleicht können wir zum Schluss noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, dass ich kurz mal noch ein bisschen sage, was steht denn jetzt so an der ZU noch an und was haben wir noch vor, zumindest so kurzfristig. Und dann darf Markus währenddessen schon mal ein bisschen überlegen, ob es bei euch auch irgendwie so für die Zukunft schon Pläne gibt oder abschließende Worte dann womöglich schon. Also was wir jetzt gemacht haben, wir haben eine neue Ausgabe des Nachhaltigkeitsberichts gemacht und haben die mal neu aufgesetzt. Also nicht mehr als klassischen Bericht, nicht mehr gedruckt, sondern ein bisschen interaktiver. Die kann man unter zu.de/Nachhaltigkeit, das ist so die zentrale Eingangsseite, wenn man sich auch informieren will, was machen wir denn alles, wie kann man da mitmachen, kann man sich das anschauen. Tatsächlich auch mit einer Idee von Michael im Hintergrund, dass wir das so ein bisschen innovativer gestalten können mit Videos und mit Grafiken und nicht mehr mit Bleiwüste. Und wir haben auch ein neues Kommunikationsmedium, was demnächst zum ersten Mal erscheint, und zwar ein Nachhaltigkeitsnewsletter der ZU, wo wir auch so alle 3 Monate etwa berichten wollen, was passiert denn da, kann man da auch dann abonnieren unter zu.de/Nachhaltigkeit. Und wo wir auch so ein bisschen die Brille über die ZU hinaus in die Region rein, soll man sagen, die Brille sozusagen hoch machen wollen, dass wir nicht nur bei uns bleiben. Und dann schreiben wir sozusagen unsere Kernindikatoren jetzt fort, ne? Also wir berichten dann weiterhin und schauen uns an, wie sich die Kennzahlen entwickeln. Werden weiter Veranstaltungen auch machen. Jetzt ist die Europäische Mobilitätswoche gerade, die läuft, und haben da gerade verschiedene Medien in der Bibliothek zu dem Thema, hatten wie gesagt letzte Woche schon eine Podiumsdiskussion, und damit lasse ich es mal für den Moment bewenden und lass mal Markus noch ein bisschen nachdenken über die Zukunft.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das so in den wenigen Minuten, die uns noch bleiben, hinbekommen. Wir haben unheimlich viel vor und wir sind auch an so vielen Themen dran. Jetzt im unternehmerischen Kontext für Zeppelin Rental, wenn ich sage, was wollen wir machen? Wir wollen einfach eine gewisse Vorbildfunktion in dem Thema Nachhaltigkeit in unserer Branche einnehmen. Das, und um das eben hinzubekommen, haben wir unheimlich viele Aufgaben zu tun, und sei es positiv darüber zu berichten, sei es neue Produkte einzuführen, unser Mindset innerhalb unserer Organisation zu festigen, auch nach außen hin Dienstleistungen anzubieten, die unseren Kunden was bringen. Also da gibt's so viele Themen, an denen wir gleichzeitig dran sind. Aber wenn man es einfach zusammenfassen würde, komplett, wir wollen eine gewisse Vorbildfunktion einnehmen. Wir wollen auch vermitteln, dass Nachhaltigkeit eine tolle Chance ist, mit der man Gutes tun kann und auch also doing good while doing well Prinzip. Das kann funktionieren und das sollte eigentlich das Ziel sein.
Das klingt doch wirklich nach einer schönen Abrundung, und Nachhaltigkeit als Chance finde ich auch gut, ja, kann ich nur unterstreichen. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt noch tief in die Augen schauen und uns sonst nichts mehr einfällt, dann ganz herzlichen Dank, Markus, dass du heute hier uns im Podcast warst. Ganz herzlichen Dank, dass du auch wieder beim Podcast, nicht beim Podcast, sondern beim Cleanup Day dabei bist mit deinen Kollegen auch. Und vielen Dank, Michael, an dich, dass du das heute möglich gemacht hast.
Ja, ich muss mich bedanken. Ganz spannendes Thema. Das toller neuer Beitrag für unseren Podcast. Ganz herzlichen Dank, Markus Heidag, fürs Mitsprechen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und ich freue mich auf die nächste Ausgabe Sustainability Talk. So habe ich es jetzt mal kurz genannt.
Klingt gut, ja.
Das ist eigentlich ein gutes Ding. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.